10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Heute mit einer Gesprächspartnerin und einem Gesprächspartner, die eigentlich sagen würden, unsere Organisation sollte es gar nicht geben müssen. Es muss sie aber im Moment geben und wir sprechen darüber, warum. Wir sprechen über den PMJB, den Postmigrantischen JuristInnenbund. Und ich freue mich sehr, dass Demet Demir und Berkan Kaya bei uns sind. Herzlich
Danke
willkommen.
Hallo.
Auf der Webseite des PMJB steht sehr plakativ: Zeit, dass Recht gerechter wird. Jetzt sind wir ja eigentlich alle immer so naiv, dass wir sagen, Justitia hat die Augen verbunden, sie sieht also nicht, wer da vor ihr steht. Und wir haben doch das Gefühl, nirgendwo sind wir alle so gleich wie vor dem Gericht und vor dem Recht. Warum ist das ein Trugschluss? Warum stimmt das nicht und für wen stimmt das nicht?
Ja, also ich kann ja gerne beginnen, warum wir glauben, dass man Recht durchaus gerechter gestalten kann. Also es stimmt ja schon auch, dass wir in unserem Grundgesetz auch ganz vorne in Artikel 3 normiert haben, dass alle vor dem Gesetz gleich sind und das ist so das formelle Gleichheitsversprechen. Und es ist aber auch bewusst jetzt auch als Versprechen bezeichnet, weil es noch nicht unserer Meinung nach vollständig umgesetzt ist in der Gesellschaft. Also es fehlt eine, wie wir Juristinnen auch gerne sagen, materiellen Gerechtigkeit auf jedem Gebiet. Und ja, die Normvorstellung oder Wunschvorstellung ist natürlich, dass Justiz ja tatsächlich blind ist. Und es gibt auch Ansätze oder auch der Glaube, dass auch das Recht zum Beispiel farbenblind ist, dass also bestimmte Personen jetzt vor RichterInnen oder vor dem Gesetz nicht anders behandelt werden, weil sie bestimmte phänotypische Merkmale aufweisen oder weil sie bestimmten Vorstellungen entsprechen, die gerade innerhalb der Gesellschaft zuvor oder auch jetzt irgendwie als ein negatives Merkmal angesehen wird oder sowas. Aber dabei darf man zugleich nicht vergessen, dass Justitia jetzt als Stellvertreterin für unsere RichterInnen oder die MitarbeiterInnen in den Behörden ja auch Teil dieser Gesellschaft ist, mit diesen gesellschaftlichen Diskursen, in denen wir auch groß werden, groß geworden ist, also sich nicht bestimmten Diskursen auch sich den Diskursen nicht entziehen kann. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das Recht selbstverständlich durch Institutionen geht, also angewendet werden muss. Und das wird von Menschen angewendet. Und man kann durchaus durch das Recht, auch als Juristinnen, kann man Vorkehrungen treffen, um sich zu sensibilisieren, was bestimmte Themen angeht, um eben genau diesem Versprechen nahe zu kommen. Aber das setzt eine Auseinandersetzung voraus. Das bedeutet, wir müssen über Rassismus sprechen und wir müssen auch über Rassismus im Recht sprechen.
Aber kann man das greifbar machen? Also wo ist unser Recht nicht gerecht und wo kommt das her möglicherweise auch?
Also da gibt es natürlich zahlreiche Beispiele dafür, wie sich Recht ungerecht auswirkt oder wenn man es plakativ beschreibt, aber gerade auch das, was Demet ja angesprochen hatte, dass die Frage danach, ob die formal versprochene Gleichheit auch materiell sich umsetzt in der Realität. Wir haben dazu auch eine Veranstaltung mal gemacht, Objektivität und Neutralität im Recht. Also das ist eine Frage, die sich gerade auch in der Rechtsanwendung immer wieder stellt. Aber so ein Beispiel, was man da nehmen könnte, wäre, wie, das hatte auch, also eine der Referentinnen da, Sue González-Haug, auch Mitglied bei uns im Verein, hat in einem sehr wichtigen Beitrag dazu geschrieben und als ein Beispiel wurde das Kopftuchverbot genannt. Also das Kopftuchverbot für ReferendarInnen und RichterInnen, das wurde ja auch vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt. Und dieses Gebot ist neutral formuliert, in Anführungsstrichen. Da wird gesagt, dass religiöse Symbole von RichterInnen und ReferendarInnen nicht getragen werden dürfen. Aber natürlich wirkt es sich materiell, also in der Realität, dann aus auf Frauen, die ein Kopftuch tragen. Und gerade, und da kommen wir zum Thema, was ein sehr wichtiges Thema auch für uns als Verein ist, der Intersektionalität. Also das betrifft dann eine ganz spezifische Identität von Personen, die dadurch diskriminiert werden. Frauen, einerseits und die Muslimas sind andererseits. Also keine männlichen, keine Moslems und keine Frauen, die nicht Muslima sind. Und weil das Gebot auch als verpflichtend gelebt wird, kann man das nicht absetzen und das hat dann zur Folge, dass sich das diskriminierend auswirkt auf diese einzelne Personengruppe und ist somit nicht neutral, auch wenn es vorgibt, das zu sein. Ein anderes Beispiel wäre, wir haben die formale Gleichheit für Wahlen. Jede Person hat eine Stimme, one person, one vote. Die Parteien können dann selber entscheiden, wen sie aufstellen für Wahllisten und da wurde dann ja auch ein großen politischen Thema, ob man Paritätsgesetze vorsieht, die dann gerade die sich materiell dann auswirkende Ungleichheit, also die Ungerechtigkeit, die man in der Gesellschaft hat durch das Patriarchat, dass Frauen nicht die gleichen Chancen haben wie Männer, an hohe Positionen zu kommen und sich zum Beispiel aufzustellen für den Bundestag, diese versuchen abzubauen durch halt diese Paritätsgesetze, weil sich diese formale Gleichheit, so das Argument, dann materiell negativ auswirkt auf sowieso schon benachteiligte Personengruppen, in dem Fall dann die Frauen.
Wo kommt das her? Wir haben eine ähnliche Situation bei der Polizei. Kein Polizist oder die wenigsten gehen morgens auf die Straße und sagen, naja, jetzt suche ich mir mal gezielt irgendwie junge Männer mit südländischem Aussehen raus. Sondern die Begründung ist ja immer, na, ich weiß, es ist eher der 22-jährige Ali und statt der 79-jährigen Frau Müller, der vielleicht um die Ecke was geklaut hat. Wie ist das im Gesetz, wie ist da sozusagen die Situation von struktureller Benachteiligung, aber vielleicht auch sozusagen dem berühmten Bias, den auch diejenigen, die das Recht anwenden, im Kopf haben?
Ja, also damit ist natürlich ein wichtiger Bereich angesprochen, der gerade für Juristinnen in unserem Verein ganz bedeutend ist, nämlich die institutionelle Diskriminierung und dann bei uns im Bereich dann eben der institutionelle Rassismus durch RichterInnen oder Polizeibeamte. Das setzt natürlich zum einen voraus, wie eben beim Beispiel Racial Profiling, dass zunächst eine formelle Gleichheit versprochen ist, wie es halt im deutschen Grundgesetz ja verankert ist. Und dann aber andererseits halt eine bestimmte Praxis von Behörden. Das muss nicht unbedingt die Polizei sein, da gibt es noch andere Bereiche, aber eine bestimmte Praxis, eine Routine im Alltag dazu führt, dass im Ergebnis bestimmte Personengruppen überproportional häufig von bestimmten Maßnahmen betroffen sind. Racial Profiling ist natürlich so ein beliebtes Beispiel, weil es eben auch sehr, sehr plakativ im Alltag vor anderen Leuten so eine Polizeikontrolle passieren kann, also so eine öffentliche Kriminalisierung stattfindet, alle können dabei zuschauen. Es sind aber auch andere Bereiche denkbar, wie beispielsweise könnte man auch den Blick auf Jugendämter lenken und gucken, ob bestimmte Familien anders behandelt werden oder ob ihnen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden und so gewisse Maßnahmen eher ergriffen werden. Das ist so die Grundvoraussetzung. Und die Frage, wie kann das passieren? Es ist angesprochen worden, dass wir natürlich einen rechtlichen Rahmen haben, der es einerseits ermöglicht. Also es sind ja keine Maßnahmen, die nicht erlaubt wären. Es gibt sowohl Bundespolizeigesetze als auch Landespolizeigesetze, die Personenkontrollen, also verdachtsunabhängige Kontrollen ermöglichen, dann an bestimmten Orten. Und wenn jetzt der Polizeibeamte kommt, der, und da muss man auch zu Recht nochmal darauf hinweisen, natürlich geht es nicht um eine ganz spezielle Diskriminierungsabsicht in dem Fall. Das kann auch Motivationsgrund sein. Es muss es aber nicht sein, sondern wir reden hier über so eine Praxis. Ja gut, wenn Polizeibeamte zum Beispiel an Bahnhöfen herausfinden sollen, welche Personen sich illegalerweise, so ja die Begründung, in Deutschland aufhalten, dann lege es ja nahe, dass Polizeibeamtinnen halt eben bestimmte Personen mit bestimmten phänotypischen Merkmalen auch kontrollieren. Nun muss man gleichzeitig dazu sagen, diese Begründung und auch diese Erfahrung, die herangezogen wird, kann ja ihrerseits auf diesen Bias gründen. Also wie sollen wir jetzt nun nachweisen, dass Polizeibeamtinnen mit ihrem Erfahrungswissen nicht zurückgreifen auf ganz bestimmte Vorstellungen von Menschengruppen und dass also diese Erfahrung dieser Behörde nicht ihrerseits halt eben auch doch rassistisch sein kann, ohne dass das jetzt intendiert ist. Und ich Und man muss halt gleichzeitig klar sagen, dass das Gesetz selbstverständlich, auch wenn verdachtsunabhängige Kontrollen erlaubt sind, gerade das Anknüpfen an verbotene Merkmale, und hier wäre das dann bestimmte phänotypische Erscheinungsbilder, nicht erlaubt. Also das ist ja ganz klar verboten. Das heißt, diese Ungleichheit, die sich bei Racial Profiling zeigt, die wäre eine Ungleichheit, die wir angehen möchten. Ob es jetzt eben, für uns spielt das tatsächlich dann weniger eine Rolle, ob es jetzt empirisch voll belegt ist oder nicht, sondern wir sehen schon die rechtlichen Rahmenbedingungen als problematisch an, weil sie halt eben eine Ungleichbehandlung ermöglichen können. Und dass wir da nochmal genauer hinschauen, wie wir das rechtlich eigentlich gerechter lösen können.
Wir haben jetzt auch, weil der postmigrantische JuristInnenbund eben postmigrantisch heißt, wir haben jetzt sehr auf MigrantInnen abgehoben. Gibt es noch andere Gruppen, die strukturell oder auch einfach in der Praxis vor dem Recht diskriminiert werden in Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Also schon allein diese Kategorie migrantisch oder MigrantInnen ist, glaube ich, so ein bisschen aufzuweichen in der Hinsicht, dass es nicht die einzige Gruppe ist, die von Rassismus betroffen ist. Also so, es gibt natürlich auch Personen, die deren Familien schon seit ewig oder seit jeher in Deutschland leben, aber die trotzdem rassistisch diskriminiert werden. Und genau, da geht es dann einerseits darum, diese Unterscheidung, andererseits natürlich gibt es Diskriminierung immer noch von queeren Personen, Transpersonen. Ich hatte ja schon auch die Frauen angesprochen, das jetzt auch in Bezug auf Paritätsgesetze, weil das da so bezeichnet wird, aber überhaupt, also so gibt ja den Begriff Flinter, der dann noch ein bisschen weitergeht, also auch nicht-binäre, intergeschlechtliche Personen, Transpersonen mit umfasst, Personen, die Agender sind. Also so in der Hinsicht gibt es Diskriminierung. Menschen mit Behinderungen werden immer noch diskriminiert in Deutschland. Ich glaube, die Liste kann man immer weiterführen. Es gibt ja Antisemitismus in Deutschland.
Gibt es auch eine soziale Ungleichheit? Also wir haben ja immer noch uralte Gesetze aus ganz dunkler Zeit, die Menschen in großer Zahl, wir haben da auch eine spannende Folge zugemacht hier im Podcast, wegen Schwarzfahrens ins Gefängnis bringen, was uns alle unfassbar viel Geld kostet. Aber das, wie gesagt, anderes Thema, auch eine hörenswerte Folge. Wir haben zumindest gefühlt große Nachsicht mit großen Steuerhinterziehern und wenig Nachsicht mit kleinen Ladendieben. Gibt es da auch wirklich, was das Strafmaß angeht? Ich habe mal gelernt, selbst der Mordparagraf benachteiligt Frauen, weil sozusagen die Heimtücke einfach den benachteiligt, der sich nicht, ja, mit der nicht die direkte Konfrontation suchen kann, vielleicht aufgrund körperlicher Unterlegenheit. Ist da ganz, ganz viel, was in unserem normalen Recht drinsteckt, was eben auch nicht gerecht ist?
Ja, also wir haben ja fleißig genickt hier beide bei all den Beispielen, ja. Selbstverständlich, das sind ganz viele Beispiele, die wir ebenfalls so auch kritisieren, dass es so fortgeführt wird. Wir könnten da ja eher auch den Begriff, der jetzt durch Ron Steinke nochmal ein bisschen publik wurde, die Klassenjustiz heranziehen und fragen, haben wir eine Klassenjustiz in Deutschland? Gerade was das Strafrecht betrifft, wird das ganz oft hervorgehoben, weil eben die Beispiele hast du jetzt im Gesetz genannt, auch die Frage von Kleindelikten, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn Menschen vor allem auch unterrepräsentiert sind in Hinsicht von anwaltlicher Vertretung vor Gericht? Also was ist, wenn sie schlechter repräsentiert werden, wenn sie sich schlechter verteidigen können vor Gericht, kriegen sie dann höhere Strafen? Und natürlich hängt die Verteidigung mit der Möglichkeit zusammen, diese überhaupt bezahlen zu können. Und das ist schon mal die erste Frage. Ich finde, Zugang zu Recht ist ein ganz großes Problem. Wer kann überhaupt die Hürden überwinden, sich zum einen anwaltlichen Beistand zu suchen, egal in welchem Rechtsbereich, und dann als nächstes auch noch die Hürde überwinden, das zu finanzieren. Also es sind zwei verschiedene Zugangsproblematiken, die wir haben. Das heißt, nur weil wir auch das Recht haben, heißt es nicht, dass alles beanspruchen können. Ich finde, das ist eine Klassenfrage. Das Problem innerhalb des Rechts ist so ein bisschen Klasse oder soziale Ungleichheit wird nicht direkt geschützt. Also in Artikel 3 gibt es ja eben aufgezählt, welche Merkmale geschützt werden und Klasse ist nicht erwähnt. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den wir auch untereinander viel besprechen, also im Verein auch besprechen und wo wir auch durchaus die Reform unterstützen, zum Beispiel das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in der Hinsicht zu erweitern und auch Klassismus anzugehen und durch das Recht auch nochmal zu bekämpfen.
Eine kleine Ergänzung dazu noch, dass gerade ja auch das mit das Thema Klasse und soziale Herkunft, der gerade sich auch noch deutlich mehr niederschlägt in Personen, die von Rassismus betroffen sind. Also so da das soziale, also die Personen, die von Klassismus betroffen sind, das Gefälle ist da nochmal höher. Und wir sehen auch die Prekarisierung von Personen, die zum Beispiel auf der Flucht sind, verstärkt sich immer mehr. Das hat sich auch zum Beispiel zuletzt mit dem neuen Sicherheitspaket, was beschlossen wurde, durch die Ampelregierung gezeigt, dass dort Personen, die sowieso schon, also die ausreisepflichtig sind, denen sollen dann die Leistungen komplett gestrichen werden, sodass sie nicht mal mehr, dass ihnen nicht mal mehr das Existenzminimum gedeckt wird. Und ohne mit einzubeziehen, was für Umstände vielleicht dazu führen können, dass sie dann doch faktisch nicht ausreisen können. Und das trifft dann natürlich gerade Personen, die von Rassismus betroffen sind und von Klassismus zusätzlich besonders hart.
Und jetzt wird in der Zukunft alles gut, weil jetzt auch im Recht die KI zum Einsatz kommt und die ist ja sowieso komplett blind für alles. Richtig oder nicht? Wir hören aus den USA, da werden zum Teil schon Gerichtsverfahren zumindest mit der KI vorbereitet. Da ist es mit der Blindheit auch nicht so weit her, oder?
Ohne da jetzt Expertin auf dem Gebiet zu sein, habe ich schon auch gehört, dass die KI selbstverständlich alles widerspiegelt, was man ihr eins eingespuckt hat. Also oder sie bedient sich ja auch eines gewissen Wissensbestandes. Und dadurch, dass unser Wissen durchaus von Rassismus irgendwie auch strukturiert wird, immer noch, kann die KI wohl kaum so blind sein, wie wir uns das wünschen. Und auch nochmal als Nebeninfo, ich habe es mal versucht mit einer KI. Es gibt bestimmt auch sozusagen nochmal besser ausgearbeitete, aber das deutsche Recht mit einer KI irgendwie aufzubereiten oder nochmal irgendwie mit der KI zu arbeiten, hat bei mir damals, also es war jetzt schon vor einem Jahr, nicht so gut funktioniert. Also vielleicht gibt es da noch so ein bisschen, vielleicht ist das US-amerikanische Recht da auch nochmal anders und die KI dort weiter. Jedenfalls das Instrument, das ich damals benutzt habe, hat nicht weitergeholfen. Also noch sehe ich uns nicht bedroht, aber das kann natürlich jederzeit passieren.
Aber trotzdem gucken wir mal auf die Zukunft. Vieles von dem, was dann ja in der Rechtsprechung, in der Rechtsanwendung passiert, wird ja vorbereitet in der Ausbildung von Juristinnen und Juristen. Was liegt da im Argen? Wo kann auch der PMJB da vielleicht Impulse geben, strukturelle Ungleichbehandlungen schon in der Ausbildung vielleicht zu minimieren?
Ja, das ist natürlich ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Also wir haben einerseits das, worüber wir gerade inhaltlich gesprochen haben. Ne? Wir wollen uns irgendwie mit dem Recht inhaltlich auseinandersetzen, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Rassismus, einen strukturellen Rassismus, der sich dann auswirkt auf die juristische Ausbildung, auf die juristischen Berufe und so weiter. Und da gibt es Sachen, die wir selber machen. Also wir haben jetzt ein Mentoring-Programm gestartet letztes Jahr, um halt Juristinnen zu fördern, weil wir auch da durch eigenes Erfahrungswissen und auch, das schlägt sich natürlich auch dann in den Zahlen nieder, das sieht man ganz deutlich daran, wer welche Berufe bekommt und wer Professuren, Lehrstühle besetzt, wer in den obersten Gerichten sitzt, dass man da natürlich so eine Glasdecke hat, durch die man dann nicht durchkommt, wenn man bestimmte Merkmale erfüllt, unter anderem von Rassismus betroffen ist. Genau, und wir haben das auf jeden Fall, wie gesagt, auch bei uns im eigenen Studium und in der eigenen Ausbildung erlebt, dass oder gelernt und gesehen, wie wichtig es ist, dass man bestimmte Unterstützung bekommt, dass man gefördert wird, dass man die Kontakte hat, zum Beispiel ein gutes, angesehenen Praktikumsplatz zu bekommen oder die Unterstützung zu bekommen, die man halt braucht, wenn man sie vielleicht zum Beispiel nicht von zu Hause aus mitbekommt, weil in der Familie es vielleicht keine so Connections gibt zu BGH-Richtern oder so. Und deswegen haben wir dieses Mentoring-Programm gemacht, um jungen Juristinnen die Möglichkeit zu geben, mit Personen, die in der Karriere schon ein bisschen weiter sind, von denen zu lernen und von denen unterstützt zu werden. Also Das passiert aber dann auch natürlich durch den postmigrantischen Juristen und selbst, wenn wir uns irgendwo treffen und Stammtische machen und einfach so austauschen. Genau, das ist einerseits also dieses, wie kann man in der Karriere weiterkommen oder wie kann man die Berufe frei wählen, wie man sie möchte und ist dann nicht limitiert. Und das ist natürlich dann auch bei der in der Ausbildung trotzdem so, dass wir dadurch, dass wir so viele weiße Personen zum Beispiel haben, die in den Machtpositionen sitzen und die Position innehaben, dann zu bewerten und zu benoten und die vielleicht nicht rassismussensibel an die Sache rangehen, dass die dann den Rassismus reproduzieren, indem sie zum Beispiel schlechtere Noten geben. Das hat sich auch, es gab auch eine Studie dazu, wie sich quasi in dem Examen die, oder wie diskriminierend die Bewertung ist in dem Jurastudium zum ersten Staatsexamen.
Wir blicken nochmal in einem anderen Punkt in die Zukunft. Wir sind wenige Wochen vor der Bundestagswahl. Die politische Landkarte in Deutschland wird sich vielleicht nochmal ein bisschen verschieben. Es ist zu befürchten an manchen Stellen. Inwieweit macht euch das Hoffnung oder Sorgen? Wird sich an dem, was wir jetzt besprochen haben, in absehbarer Zeit was ändern können? Oder müssen wir uns eher auf größere Ungleichheit einstellen?
Also um hier ehrlich zu antworten, haben wir schon auch beobachtet, dass viele sich auch bei uns im Verein eher Sorgen machen, was die Zukunft betrifft. Wir haben selbstverständlich als Juristinnen eine große Verantwortung. Das Recht wurde im früheren Regime benutzt, um wirklich maximal zu unterdrücken und auszugrenzen und im schlimmsten Fall halt eben ganz, ganz schreckliche Sachen mit dem Recht anzustellen. Deswegen spüren wir durchaus eine Verantwortung, dass sich so etwas nicht wiederholt. Es ist sehr einfach, mit dem Recht ein gewisses System aufzubauen und so eine ganz bestimmte Agenda zu verfolgen. Und wir packen jetzt nochmal alle Kraft zusammen und versuchen zu verhindern, eben, dass so etwas in der Zukunft erneut geschehen kann. Aber ja, wir machen uns eher Sorgen, als dass wir sehr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Und dennoch werden wir unser Bestes geben, um bestimmte Anwendungsfelder für das Recht zu verhindern.
Inwieweit macht da Hoffnung, dass sich der Bundestag ja Ende letzten Jahres noch zusammenraufen konnte, um gewisse Schutzmechanismen, ich bin ja jetzt kein juristischer Experte für das Bundesverfassungsgericht, gemeinsam noch zu verabschieden. War das ein wichtiger Schritt?
Also ich denke schon, dass es ein wichtiger Schritt war, aber also damit ist eine Institution geschützt und zum Verfassungsrang gehoben, die natürlich unerlässlich ist für die Bundesrepublik und das Grundgesetz, wie wir das heute kennen. Aber ich glaube, dass das jetzt auch nur eine Sache ist, die von vielen, die Gefahr besteht natürlich trotzdem. Und wenn rechte Parteien an die Macht kommen, dann würde ich sagen, kann man sich natürlich auch trotzdem fragen, wie wichtig das dann ist, dass es ein Bundesverfassungsgericht gibt und dass die irgendwelche Urteile treffen, wenn trotzdem, also wenn das Recht quasi immer weiter aufgeweicht wird. Das ist ja das Problem auch bei rechten Parteien, dass die sich den legalen Weg suchen, um ihre Macht zu festigen, um Institutionen zu schwächen und so weiter. Das ist dann halt gut, dass man es dann im Grundgesetz vorsieht und nicht einfach das Bundesverfassungsgericht jetzt nicht mehr einfach abgeschafft werden kann. Aber trotzdem sehe ich da immer noch genügend Gefahr. Man sieht das ja auch an der Themensetzung jetzt vor der Bundestagswahl, was für Themen, was Parteien auf ihre Plakate schreiben, was für Themen so dominieren. Es geht kaum um Klimapolitik oder so, sondern es geht um Abschiebung, es geht um Migration und die Themen werden so in den Vordergrund gehoben, dass halt also rechte Talking Points sind längst zur alltäglichen Politik geworden. Deswegen, ja, da kommt auch dann die Sorge her.
Ich verweise an dieser Stelle immer gerne auf eine Vorsau-Umfrage von vor 14 Tagen, die Menschen mal wirklich gefragt haben, was sie am meisten bewegt. Das Top-Thema ist Gesundheit und Pflege, erstaunlicherweise. Und wenn man sich da die Einzelthemen anguckt, übrigens die auf diese Themen reinfallen, die vermeintlich so wichtig sind wie innere Sicherheit und so weiter. Das sind immer die Männer, bei denen das ganz besonders wichtig ist. Die Frauen sind da ein bisschen schlauer und machen sich mehr Gedanken um Bildung und Wohnen und so weiter. Also spannende Umfrage, aber das nur am Rande. Die Aufgaben für den PMJB bleiben also groß. Wie kann man euch unterstützen? Zum Schluss natürlich die Frage. Wie können unsere Hörerinnen und Hörer helfen?
Also wir sind schon sehr dankbar dafür, wenn man sich für die Themen interessiert, die wir auch adressieren. Also das heißt, eine ideelle Unterstützung ist natürlich wunderbar, wenn man uns einlädt, wenn man mit uns diskutiert, wenn man uns vielleicht auch auf Problemfelder aufmerksam macht, die wir gerade nicht auf dem Schirm hatten. Das ist auch immer sehr hilfreich. Alle haben ihre eigenen Expertisen, das heißt, immer gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Genau.
Man kann es natürlich auch finanziell unterstützen mit Spenden oder durch eine Fördermitgliedschaft. Also so, da gibt es natürlich, ideell ist auch sehr schön, da freuen wir uns immer drüber, aber so eine Arbeit lässt sich natürlich auch nicht ohne finanzielle Mittel machen.
Und für ein bisschen Aufmerksamkeit und so weiter haben wir vielleicht auch mit dieser kleinen Podcast-Folge gesorgt. Vielen Dank für das spannende Gespräch, mit dem wir Berkan Kaya, und alles Gute für die wichtige Arbeit. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, danke.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de. Thank you.